Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend, halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ein Mensch zum Glauben findet, dann verändert sich einiges bei ihm. Ein paar Dinge verändern sich sofort, umgehend. Und manches im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens. Dazu passt das Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nun, die Frage lautet, was ändert sich sofort, wenn ein Mensch zum Glauben findet und was erst im Laufe der Zeit, im Laufe eines Lebens? Nun, das Erste, was sich ändert, ist die Beziehung zur Dreieinigkeit Gottes. Auf einmal weiß der Mensch, Gott, der Vater, ist da, er ist mein Schöpfer. Jesus ist mein Erlöser, mein Erretter, mein Bruder, mein Freund, an den ich mich wenden kann. Und der Heilige Geist ist mein Beistand, meine Kraft, der in mir wohnt, der Dolmetscher, der mir die göttlichen Geheimnisse in mein alltägliches Leben übersetzt. Was ändert sich noch sofort? Unsere Denk- und Lebensrichtung bekommt einen neuen Ansatz. Das sagt schon das Wort Bekehrung, Umkehr. Wir ändern die Richtung in einigen Dingen. Manches wird uns auf einmal wichtig und anderes nicht so wichtig. Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich Ihnen die Geschichte eines Mannes erzählen, bei dem sich das Leben mehrmals verändert hat. Ein Amerikaner, es gibt zwei Filme über ihn. Einer heißt Unbroken, Louis Zamperini. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal den Namen gehört. Und diese Geschichte finde ich sehr spannend und ist auch Teil in meinem neuen Buch, von dem ich nachher noch etwas sagen werde. Louis Zamperini wurde also im Januar 1917, vor über 100 Jahren, in eine italienischstämmige Familie geboren. Sie lebten in Amerika. Mit 2 Jahren musste er wegen einer Lungenentzündung im Bett bleiben, doch er büchste aus und rannte nackt durch die Straßen die Polizei hinterher. Später riet ihnen der Arzt, in ein wärmeres Klima umzuziehen. So kamen sie nach Kalifornien. Torrance hieß die Stadt dort. Und er war voller Energie und ein Schlitzohr ohnegleichen. Also die Hausfrauen brauchten nur mal kurz ihre Haus oder ihre Küche zu verlassen. Schon war einiges aus dem Kühlschrank stibitzt oder der Kuchen, der für die Geburtstagsparty schon vorbereitet war. Überall in der Kleinstadt hatte er seine Verstecke, damit die Polizei ihn nicht erwischte. Und aus der Telefonzelle holte er immer das Kleingeld heraus mit einem Draht und Toilettenpapier. Also clever und gerissen. Im Teenageralter wurde er dann zu einem Kämpfer und hat ab und zu mal die Sicherungen durchbrennen lassen, schlug ein Mädchen Draht nach dem Lehrer, bewarf Polizisten mit verfaulten Tomaten. Er wurde etwas gefährlich. Gut war, er hatte einen etwas älteren Bruder. Und dieser ältere Bruder war sehr gut im Sport, ein Laufathlet, ein Leichtathlet. Und er hat gemerkt, dass dieser Bruder, Louis, der Jüngere, auf eine falsche Spur geraten ist. Und dann hat er ihn gezwungen, mit ihm zu laufen. Und so fing er an zu laufen in der Leichtathletik. Und bald hatte er solch eine Freude daran. Er nahm an Wettbewerben teil und gewann die Mittelstrecken eine nach der anderen und qualifizierte sich für das Olympiateam, das amerikanische Olympiateam und für die Olympiade 1936, wo wohl? In Berlin. Vor den Augen Adolf Hitlers rannte er im Finale des 5000-Meter-Laufes Er hat nicht gewonnen, wurde auch nicht Zweiter, er wurde Achter. Aber er rannte die letzte Runde als Schnellster. Und dann kam er sogar noch zu einer Mini-Audienz bei Hitler in die Loge. Und er erkannte in ihm, ach, Sie sind der Läufer, der zum Schluss die schnellste Runde gelaufen war. Da hat er noch ein paar überholt, hat Hitler mit Übersetzer eben wohl gesagt. Er wollte aber Berlin nicht verlassen, bevor er nicht ein paar Souvenirs noch einkassiert hätte. Und so hat er ein paar Sachen mitgehen lassen. Und eines Abends war er noch betrunken mit einem anderen Kumpel. Und am Reichstagsgebäude wehte eine Hakenkreuzfahne. Die war aber so ein bisschen hoch angebracht und er hatte etwas Mühe, sie runterzureißen. Da haben auch schon die Wachen ihn bemerkt und halt stehen bleiben. Das hat er schon verstanden, dass er jetzt da nicht weitergehen soll. Und dann haben sie aber gesehen, dass er ein amerikanischer Olympiaathlet war, gingen ins Reichstagsgebäude, besprachen sich. Schließlich durfte er die Hakenkreuzfahne behalten und mit nach Amerika nehmen. Zurück in Amerika trainierte er für die nächste Olympiade. Aber jetzt kam der Krieg dazwischen. Wieder änderte sich sein Leben. Vom Gauner zum Leichtathlet, zum Olympiateilnehmer, zum Soldat. In der Luftwaffe war er eingesetzt, mit dem Flieger unterwegs. Und manchmal hatten sie Glück, dass sie mit dem Leben davonkamen. Einmal zählten sie über 500 Einschüsse an ihrem Flugzeug. Und dann mussten sie auf eine Suchaktion gehen, verschollene Kameraden suchen. Dabei stürzte das Flugzeug in den Pazifik. Die meisten starben, Louis und zwei andere überlebten. Sie kletterten in Rettungsboote. Eins blieb nachher noch übrig, ein Rettungsboot, etwas Trinkwasser, Leuchtpistole, Luftpumpe, Flickzeug, eine Tafel Schokolade und noch so ein paar andere Dinge. Und dann begann eine Odyssee. 47 Tage. Auf dem Pazifik, ohne richtige Nahrung. Die Schokolade hat der eine gleich zu Anfang weggefuttert, weil er solch einen Heißhunger hatte. Der eine starb dann auch, bevor sie aufgenommen wurden. Wie haben sie das überlebt? Das Interessante ist, sie haben sich immer Fragen gestellt zu verschiedenen Themen. Eine Quizrunde folgte auf die andere. Dann erzählten sie sich im Detail ihre ganz persönliche Lebensgeschichte. Phil, der eine, war ein religiöser Mensch. Er sang Kirchenlieder und Louis brachte ihnen mitten im Sommer auf dem Ozean, auf dem Pazifik, das Weihnachtslied bei I'm Dreaming of a White Christmas. Und immer wieder erzählte Louis vom Essen, von den Kochkünsten seiner Mutter, in allen Farben, in allen Geschmacksrichtungen. Und wenn das zu Ende war, dann machten sie Pläne für die Zukunft. Sie blieben geistig rege und aktiv. Und er betete auch zwischendurch mal, wenn du mich rettest, dann will ich dir mein Leben geben, sagte er zu Gott. Ja, und dann kam der Tag, wo sie aufgenommen wurden. Zuvor hatten sie noch mal ein Flugzeug, das sie beschossen hatte, ein japanisches, aber sie überlebten. Dann wurden sie aufgenommen, aber nicht von Kameraden, sondern von einem japanischen Schiff und kamen in Kriegsgefangenschaft nach Japan. Eine schlimme Zeit folgte. Folter, Folter, grausam. Einer hatte es besonders auf Zamperini abgesehen. Doch dann war der Krieg zu Ende. Er überlebte, kam nach Amerika, total geschädigt, traf er am Strand eine Frau, die ihm helfen wollte. Sie kam sich näher und fragte, hast du im Krieg gebetet? Und er antwortete, die Kirche ist nicht so mein Ding. Sie sagte, ich bete ganz oft. Und sie heirateten, aber die Probleme blieben. Alkoholproblem, Arbeitslosigkeit, das Trauma. Jede Nacht wachte er auf und hatte Albträume von diesem einen Vergewaltiger, von diesem einen schlimmen Japanischen, der sie gequält hat. Und dann kommt ein neues Leben. Er begegnet in einem Zelt der Botschaft von Billy Graham. Er hat sich mitnehmen lassen von seiner Frau, obwohl er sagte, Gott ist mein Feind. Am ersten Abend hat er noch nichts kapiert. Aber sie hat ihn gezwungen und gebeten, gebettelt, doch nochmal mitzugehen und die Alkoholprobleme zu lösen. Und dann predigt Billy Graham. Und diese drei Sätze haben sie ihm angetan. Der Glaube sagt mir, dass Gott Wunder vollbringt. Der Glaube sagt mir, dass Gott Wunden heilt. Der Glaube sagt mir, dass Gott unser Leben verändert. Als alle zum Gebet ihre Köpfe neigten, stand er auf, ging wieder nach draußen. Doch am Zeltausgang blieb er stehen und betrachtete staunend den Nachthimmel. Und plötzlich kam ihm die Erinnerung, ja, er hatte damals auf dem Ozean gebetet. Herr, wenn du mich rettest, dann werde ich dir für immer dienen. Hastig eilte er zurück zu seinem Platz im Zelt. Am Ende der Predigt kniete er nieder. Seine Frau konnte es kaum fassen. Soweit mal erstmal die Geschichte von Luis Zamperini. Ich finde, er ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass sein Leben im Glauben an Gott alte Gewohnheiten überwindet und Neues hervorbringt. Bei ihm änderte sich einiges radikal sofort. Wenige Stunden, nachdem er niedergekniet war, gab er seiner Frau all die Alkoholflaschen und sie schütteten den Inhalt aus. Er hat nie wieder getrunken. Seine posttraumatischen Kriegserinnerungen wurden umgehend erheilt. Er hatte fortan keine Albträume mehr. Seine Ehe, die auf der Kippe stand, wurde gerettet sofort und sie hielt über 50 Jahre. Ein paar Jahre dauerte es, bis er sich entschloss, nach Japan zu reisen. Erst wollte er als Rächer dorthin, aber nachdem er sein Leben Gott ausgeliefert hatte, wollte er als Versöhner hinkommen. Dann stand er in Tokio, ein Reporter war bei ihm und vor ihm waren gefangene japanische ehemalige Soldaten. Und der Reporter sagte zu Luis, diese Männer haben ihnen schreckliche Dinge angetan. Was werden sie ihnen sagen? Er schwieg, während sein Blick über die am Boden sitzenden japanischen Gefangenen schweifte. Zamperini aber fragte nur nach einer Person, nach seinem Hauptpeiniger. Wo ist Watanabe? Er schaute sich um, doch er war nicht unter den Gefangenen. Dann fügte er hinzu, wenn er jemals auftauchen sollte, geben Sie ihm das hier. Matthäus 6,14 soll er lesen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Dann gibt er als Zeichen der Vergebung und Versöhnung allen Gefangenen nacheinander die Hand. Dabei sagt er, es ist gut, dir ist verziehen. Nicht als Rächer kehrt er nach Japan zurück, sondern als Versöhner, als einer, der den Peinigern Vergebung zusprach. Ja, bevor er sein Leben Jesus gab, suchte er immer wieder auch Arbeit. Aber das Alkoholproblem war so stark, dass es nie lange auf einer Arbeitsstelle aushielt. Doch nach seiner Hingabe an Gott fand er auf einmal eine sinnvolle Arbeit. Er kümmerte sich nämlich um gestrandete und schwierige Jugendliche. Und er begann, diese Jugendliche zu sammeln in einem Lager in den Bergen. Und dieses Lager wurde 1952, mein Geburtsjahr, gegründet und hat bis zu seinem Lebensende und darüber hinaus Bestand. Die Familie führte es weiter. Er wurde als Redner eingeladen, um seine Geschichte zu erzählen, wie Gott sein Leben verändert hat. Mit seiner Frau war er 54 Jahre verheiratet. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Angelina Jolie hat diesen Film über ihn gedreht. Sie waren Freunde, wohnten nicht weit voneinander in Hollywood. Und dieser Mann, der so viel Kriegsleiden erfahren hat, starb am 2. Juli 2014 mit 97 Jahren. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wir halten noch einmal fest, wenn jemand zum Glauben kommt, dann gibt es Dinge, die sich sofort, fast schlagartig ändern. Vielleicht war es auch bei dem einen oder anderen von Ihnen so, was Sie erzählen können. Etwas schwieriger ist es allerdings mit Menschen, die so in den Glauben hineinwachsen. Da verändert sich das nicht so schlagartig, aber irgendwann merkt man und merken andere, der hat eine Entscheidung für Jesus getroffen und lebt mit ihm. Das wird irgendwann deutlich. Dann gibt es Dinge, die verändern sich erst im Lauf der Zeit, im Laufe des Lebens. Dazu passt das Wort aus dem Philipperbrief. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Diese Gesinnung, die Jesus hatte, die kommt nicht schlagartig, automatisch in unser Leben. Die währt ein Leben lang, arbeitet der Heilige Geist daran, diese Gesinnung in uns zu gestalten, zum Leben zu bringen. Denn wir haben normalerweise unsere eigene Gesinnung, unseren eigenen Sinn. Und das braucht ein ganzes Leben lang. Und wie kommt diese Veränderung zustande? Ich nenne das die zweite Stufe der Veränderung. Nun, die Gesinnung Christi kommt, ich habe es schon angedeutet, zustande durch eine anhaltende Kooperation mit dem Heiligen Geist. Galater 5 schreibt Paulus von den Früchten des Geistes, den Früchten des Heiligen Geistes, die wachsen und reifen sollen. Das bedeutet, dieser Heilige Geist will in uns Früchte wachsen und reifen lassen. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Deshalb kann man dieses Bibelwort auch ein bisschen erweitern. Ist jemand in Christus verwurzelt, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, neue Triebe sind zu sehen. Nun, eigentlich ist alles auch schon in unserer alten Natur angelegt. Jeder hat die Gabe der Liebe. Jeder hat die Gabe der Freude. Jeder hat die Gabe der Freundlichkeit. Jeder hat die Gabe der Güte und Großzügigkeit. Was ist jetzt anders? Ja, was ist anders? Das ist anders. Der Heilige Geist will in uns eine andere Qualität hervorbringen. Eine andere Qualität der Freude, eine andere Qualität der Liebe, eine reifere Qualität, damit die Freundlichkeit noch freundlicher leuchtet, damit die Selbstbeherrschung noch stärker hervortritt, die Geduld noch andauernder zu sehen ist und zu spüren ist. All das soll geschehen. Und wie kommen nun diese Veränderungen durch den Heiligen Geist zustande? Wie wird die Frucht reifer? Durch Schwierigkeiten, die uns im Alltag begegnen, durch Hindernisse, indem wir diese Hindernisse annehmen und überwinden. Da wird man vielleicht von Freunden abgelehnt. Da schreibt man zum Beispiel schlechte Noten und muss die Klasse wiederholen. Da wird man werden Bewerbungen abgelehnt, irgendwelche Krankheitshindernisse. Das sind Dinge, die unser Leben dann ein Stück weit mitprägen. Und da will der Heilige Geist mit uns kooperieren, damit diese Früchte wachsen. Ich habe zurzeit auch so eine Phase, wo ich überwinden muss. Ich warte schon 4-5 Wochen auf Bücher, die ich schon Leuten versprochen habe. Und erst war ein Fehldruck, dann wird immer wieder aufgeschoben. Freitag sollten sie kommen, eigentlich wollte ich sie ihnen heute anbieten, kann ich wieder nicht. Jetzt sollen sie diese Woche kommen. Das zehrt an den Nerven. Und doch ist das genau die Schule, die der Heilige Geist benutzt, damit in uns die Früchte reifer werden. Wertvoller. Fruchtqualität soll an uns Christen zu sehen und zu spüren sein. Es geht nicht einfach nur darum, zu freuen und das können die anderen ja auch, Party machen und so. Aber es soll stärker, nachhaltiger, anders, tiefer sein. Jesu Gesinnung, das Werk des Geistes Gottes. Und wissen Sie was? Manchmal ist auch Kritik dazu notwendig. Gute, richtige Kritik von einer Freundin oder einem Freund auf jeden Fall. Manchmal auch berechtigte Kritik von Menschen, die mich nicht mögen, können auch dazu beitragen, dass diese Fruchtqualität zunimmt, wenn ich sie überwinde. Umarme den Alltag Er ist das große Lernfeld des Lebens. Ja, umarme den Alltag. Das ist es. Denn in der Bibel lesen wir schon davon, auch von der Kritik. Ermahnet einander. Machen wir das noch? Ist alles wunderbar? Schön? Nein, wir müssen uns auch hier und da loben, natürlich. Ihr singt echt schön und die Musik, toll. Ist nicht mein ganzer Stil, aber ich bin nur noch 70 Jahre alt. Ne? Muss man auch nicht erwarten. Auch meine Enkel würden wahrscheinlich freudig mitsingen und damit sich freuen. Aber ihr müsst auch verstehen, wenn Ältere dann sich ein bisschen anders vorkommen, anders empfinden. Wir singen, meine Frau und ich, jeden Morgen ein Kirchenlied. Wir singen das ganze Gesangbuch durch. Ja, machen wir mal. Und deshalb gibt es im Alltag diese Hindernisse, damit die Gesinnung Christi stärker in uns hervortritt. Und wie schön ist es dann, wenn Menschen an uns diese reifere Frucht sehen, wenn sie merken, seine Liebe ist echt, die Geduld ist nachhaltig, die Freundlichkeit strahlt noch heller, noch weiter, die Güte ist noch etwas größer geworden, der Glaube noch etwas freier und lebendiger. Ja, das sind die neuen Triebe. Und das ist ein ganzes Leben lang, ist der Heilige Geist da am Werk. Nie kommt das zu Ende. Und jetzt gibt es noch, das sage ich noch zum Schluss, eine dritte Stufe der Veränderung. Diese Stufe hat so, das sind so Phasen in unserem Leben. Das sind ganz schwierige Phasen. Da geschieht nämlich etwas Starkes, so wie bei Luis Zamperini, die Kriegsgefangenschaft zum Beispiel, so etwas war. Da hat ein Firmeninhaber plötzlich, muss er Insolvenz anmelden. Das ist eine größere Krise. Da stirbt jemand, mit dem man lange zusammengelebt hat. Das ist eine größere Krise. Da gibt es einen Unfall und man ist schwer behindert danach. Das ist eine große Krise. Und diese großen Krisen des Lebens, wenn sie kommen, das ist die dritte Stufe der Veränderung. Da will Gott auch einiges verändern. Denn es ist kein Zufall, dass es passiert. Ich sage Ihnen ganz kurz ein paar Sachen von mir. 3 Jahre lang in Depression gelebt. Was hat es gebracht? Ich bin barmherziger geworden. Meine Bewerbung an verschiedene Gemeinden wurde 4-mal abgelehnt. Nicht so einfach zu verkraften. Halbes Jahr Arbeitslosigkeit, nicht wissen, wie es weitergeht. Und doch, was ist daraus geworden? Eine wunderbare Fügung nach Linkenheim. 13 Jahre durfte ich dort Gemeindediakon sein. Vor 14 Jahren hat man eine schlimme Lungenkrankheit bei mir festgestellt. Ich habe nur noch eine halbe Lunge. Lungenfibrose. Wenn Sie im Internet nachschauen, sterben die Leute nach 4 bis 6 Jahren. 14 Jahre. Und ein gläubiger Professor behandelt mich. Dadurch bin ich langsamer geworden. Ich war früher immer schnell. Schon als Junge, wenn ich in Weinberg ging, habe ich so ein bisschen die Uhr gestellt, wie schnell ich da eine Reihe hoch die Stöcke umhacken kann. Immer schnell wollte ich sein. Alles schnell. In Adelshof in der Bibelschule wollte ich der Schnellste sein, wenn eine Arbeit geschrieben war und ich aufstehen und nach draußen gehen konnte. Meine Frau kann ein Lied davon zu singen. Jetzt mache ich alles in Zeitlupe. Aber echt. Treppen hoch, anziehen, etwas vorbereiten, einkaufen. Alles in Zeitlupe. Aber es ist gut. Ich gewöhne mich dran. Ich freue mich an der Langsamkeit. Wie schön, dass ein Leben auch langsam sein kann. Herrlich. Wissen Sie was, ich schätze den Rat meiner Frau noch viel mehr. Ich brauche sie noch mehr als früher. Ich würde heute nicht so predigen, wenn ich nicht diese Krisen durchlebt hätte. Glauben Sie es mir. Und doch hat Gott mir noch die Gabe geschenkt, auch Bücher zu schreiben, etwas aufs Papier zu bringen. Ich sage da gleich noch etwas dazu. Wir kommen zum Schluss. Ich sage es noch mal ganz kurz. Diese 3 Veränderungen. Die Sofortveränderung bei einer Bekehrung, wenn einer zum Glauben kommt. Die Beziehung zum dreieinigen Gott. Eine neue Denkweise beginnt. Die beständigen Veränderungen, damit die Frucht in uns reift durch das Alltagsgeschehen. Manchmal sind auch die schönen Dinge des Alltags und tragen dazu bei, uns zu verändern. Keine Frage, aber mehr noch als die schönen Dinge sind es die Anfechtungen und die Schwierigkeiten. Und dann schickt Gott spezielle Anfechtungen, Krisen, Herausforderungen, Überforderungen. Ja, er schickt auch Überforderungen, damit sich dadurch der ein oder andere wesentliche Punkt bei uns verändert und wir brauchbarer werden. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Öffnet euch, lasst euch verändern, aber versucht nicht, jeden Tag in den Spiegel zu schauen und zu fragen, was hat sich denn seit gestern schon verändert? Das sollen die anderen feststellen. Und wenn die anderen das feststellen, du, ich finde, du bist irgendwie geduldiger geworden, herrlich, freundlicher geworden. Früher hast du nur so nur noch Hallo gesagt. Jetzt sagst du wenigstens meinen Namen. Wie wunderbar, schon eine kleine Veränderung. Du sagst meinen Namen und sagst, ich freue mich, dich zu sehen. Tja, ein großes Werk. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen.